Liebe Gemeinde, ich wünsche, frohe Pfingsten gehabt zu haben, aber es gibt heute auch einen Text und eine Predigt mit einem engen Bezug zu Pfingsten, und zwar aus der Apostelgeschichte Kapitel 11, die Verse 16 und 17. Apostelgeschichte Kapitel 11, Verse 16 und 17. Dort heißt es, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Liebe Gemeinde, es geht heute um einen Soldaten, der sich in einem Auslandseinsatz im Nahen Osten befindet. Es geht um Cornelius, Centurio der römischen Armee. Ein Centurio kennen wir vor allen Dingen aus Asterix, aber die hat es wirklich gegeben. Cornelius ist in Caesarea stationiert, einer Stadt an der Mittelmeerküste. Die wurde zu Ehren des römischen Kaisers erbaut und war Sitz des Statthalters über Judäa. Hauptmann Cornelius ist etwas anders als die meisten seiner anderen Soldaten. Er hat gute Kontakte zur einheimischen Bevölkerung. Er unterstützt Leute, die noch nicht genug zum Leben haben. Cornelius hat sich sogar mit der einheimischen Religion beschäftigt und er hat große Sympathien dafür entwickelt. Von den Juden wird er deshalb als gottesfürchtiger betrachtet, als Sympathisant ihres Glaubens, der zwar nicht richtig dazugehört, aber immerhin eine Art Gaststatus hat, wohlwollenden Gaststatus. Das ist eigentlich ganz okay, aber je länger Cornelius ein gern gesehener Gast in der Synagoge ist, desto mehr stellt sich ihm die Frage, wo er denn eigentlich so richtig zu Hause ist, wo sein geistliches Zuhause ist. Und dieser Cornelius hat eines Tages eine Vision. So gegen 3 Uhr nachmittags erscheint ihm ein Engel und er spricht ihn mit Namen an. Cornelius kriegt natürlich erstmal einen Riesenschreck, aber der Engel hat eine gute Nachricht für ihn. Er sagt ihm, Gott hat deine Gebete erhört. Und ich denke, wenn Cornelius gebetet hat, dann ging es direkt oder indirekt, sicher immer auch um die Frage, ob und wie er, der Heide Cornelius, zu Gott und zu seinem Volk so richtig dazugehören kann. Aber die Antwort, die der Engel ihm von Gott überbringt, ist erstmal nichts weiter als ein Befehl. Der Befehl, Simon mit Beinamen Petrus aus Joppe, 50 Kilometer südlich von Caesarea, herbeizuholen. Aber was so ein richtiger Hauptmann ist, mit Befehlen kann ein Hauptmann souverän umgehen. Sofort gibt er den Befehl an 2 seiner Haussklaven weiter und an einen seiner Soldaten, ein Soldat, der sich ganz offenbar ebenfalls für den jüdischen Glauben interessiert. Während diese 3 Männer unterwegs sind, hat auch besagter Petrus eine Vision. Im Rahmen einer Rundreise, einer Visitationsreise, war er in Joppe am Mittelmeer gelandet und er wohnte einige Tage bei einem Gerber, der auch Simon mit Namen hieß. Er wohnte in dessen Haus direkt am Meer. Um die Mittagszeit steigt Petrus auf die Dachterrasse des Hauses, um zu beten. Aber ihm knurrt der Magen. Und so bittet Petrus darum, dass man ihm etwas zu essen gibt. Und während das Essen vorbereitet wird, hat Petrus eine Vision. Eine Vision, in der es ums Essen geht. Das kulinarische Angebot, das ihm da gezeigt wird, ist allerdings so gar nicht nach seinem Geschmack. Er sieht allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Also Tiere, die unrein sind und die er niemals essen würde. Aber eine Stimme sagt ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus weigert sich. Das hat Petrus immer schon gemacht, wenn er etwas nicht eingesehen hat. Zum Beispiel beim letzten Abendmahl, als Jesus ihm die Füße waschen wollte. Und jetzt wieder: Das kommt nicht in Frage. Ich habe noch nie etwas Unreines gegessen und ich werde das auch jetzt nicht tun. Aber die Stimme vom Himmel erklärt ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Weil Petrus sich immer noch sträubt, wiederholt sich diese ganze Szene nochmal. Petrus ist verwirrt. Und während er noch überlegt, was das um alles in der Welt bedeuten soll, trifft die Delegation des Hauptmanns Cornelius, der Soldat und die beiden Haussklaven am Haus des Gerbers Simon ein. Die Delegation steht am Tor und sie fragen, ob hier ein Simon mit Beinamen Petrus zu Gast ist. Petrus selbst hat noch gar nichts mitbekommen. Aber es ist egal. Die Stimme, die ihn eben in der Vision so verwirrt hat, diese Stimme teilt ihm mit: Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Jetzt weigert sich Petrus nicht mehr. Er steigt runter von der Dachterrasse und er stellt sich den drei Männern als der Gesuchte vor. Weil er aber immer noch nicht ahnt, worum es hier eigentlich geht, fragt er: Aus welchem Grund seid ihr hier? Daraufhin berichten die Männer, dass Cornelius von einem heiligen Engel einen Befehl bekommen hat. Den Befehl, ihn in sein Haus zu holen und zu hören, was er ihnen zu sagen hat. Petrus bittet die drei Männer herein und er beherbergt sie. Und damit tut er bereits etwas, was fromme Juden damals nicht taten, weil sie meinten, sich zu verunreinigen, wenn Heiden ihr Haus betreten. Am nächsten Tag zieht Petrus dann sogar mit ihnen. Und es kommen auch noch ein paar Gemeindeglieder aus Joppe mit. 6 Brüder. Diese Brüder sind natürlich so wie Petrus auch von Haus aus Juden und sind als Juden zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ein Tag später trifft die Reisegruppe in Caesarea ein. Sie werden schon erwartet, nicht nur von Cornelius. Cornelius hat auch all seine Verwandten und Freunde zusammengerufen. Als Petrus das Haus des Hauptmanns Cornelius betritt, fällt Cornelius ihm erstmal zu Füßen. Petrus wird fast wie ein übermenschliches Wesen begrüßt. Aber Petrus wehrt das ab. Steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und dann betreten Cornelius und Petrus gemeinsam den Raum, in dem alle, die ihn erwartet haben, versammelt sind. Und während sie diesen Raum gemeinsam betreten, unterhalten sich die beiden, sind also inzwischen tatsächlich so einigermaßen auf Augenhöhe angelangt. Aber auch jetzt, wo Petrus endlich da ist, wo Gott ihn ganz offensichtlich haben will, versteht Petrus immer noch nicht, was Sache ist. Und so offenbart er den Anwesenden seine ganze Ratlosigkeit. Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, so viel hat er inzwischen doch verstanden, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich auch nicht geweigert, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Ich wollte eigentlich gar nicht hier sein. Nun hat mir Gott überraschenderweise etwas anderes gezeigt. Deshalb habe ich mich auch nicht geweigert, mitzukommen. Aber was das soll, das weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Vielleicht wisst ihr es, also sagt mir, warum ihr mich hierher geholt habt. Cornelius erzählt, was geschehen ist und dass sie jetzt alle gekommen sind, um ihn zu hören, beziehungsweise zu hören, was Gott ihnen durch ihn sagen will. Da kann Petrus nicht mehr anders. Petrus muss predigen. Er beginnt mit dem, was er selbst erst langsam, aber sicher zu begreifen beginnt. Dass Gott die Person nicht ansieht. Dass er niemanden bevorzugt oder benachteiligt. Bei Gott kommt es nicht darauf an, woher jemand kommt. Bei Gott kommt es nicht auf die Volkszugehörigkeit an. Gott kommt es einzig und allein darauf an, dass Menschen ihn als Gott anerkennen und gerecht handeln. Wer das tut, ist ihm angenehm, egal woher er kommt. Und nach dieser kurzen Einleitung sagt Petrus ihnen, predigt Petrus ihnen, was er ihnen zu predigen hat. Er erzählt ihnen von Jesus Christus. Durch ihn, Jesus Christus, so Petrus, hat Gott das Wort dem Volk Israel gesandt. Petrus erzählt von der Taufe Jesu, von dem, was Jesus getan hat, dass er Gutes getan hat, dass er Menschen geheilt hat und dass er trotzdem oder gerade deshalb gekreuzigt worden ist. Aber Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag. Er hat Jesus den Aposteln, den Auferstandenen erscheinen lassen. Sie haben sogar mit dem Auferstandenen gegessen und getrunken. Diese Erscheinung des Auferstandenen war natürlich mit einem Auftrag verbunden, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Wenn Petrus hier von Volk spricht, dann meint er natürlich immer noch das jüdische Volk. Die Apostel, die Zeugen des Auferstandenen, haben den Auftrag, dem jüdischen Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er, Jesus, von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Und genau diesen Auftrag hat Petrus ja auch in seiner Pfingstpredigt erfüllt. Seine Pfingstpredigt endete mit dem Satz, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Aber was die Apostel ihren jüdischen Volksgenossen sagen sollen, das hat universale Bedeutung. Jesus Christus ist der Richter der Lebenden und der Toten, der Richter aller Menschen. Petrus erklärt seinen Zuhörern, dass alle Propheten das bekräftigen. Alle Propheten bezeugen, dass durch seinen Namen, also durch Jesu Namen, alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Jesus Christus ist der Richter der Lebenden und der Toten. Und wer an ihn glaubt, der empfängt die Vergebung der Sünden. Alle, die an ihn glauben, werden freigesprochen. Ganz unabhängig davon, aus welchem Volk sie auch kommen. Alle, die an Jesus Christus glauben, brauchen keine Angst vor diesem Richter zu haben, weil er denen, die ihm vertrauen, vergibt. Und noch bevor die Predigt richtig zu Ende ist, noch bevor die Zuhörer irgendwie auf die Predigt des Petrus reagieren können, fällt der Heilige Geist auf alle Zuhörer. Quasi als eine Bestätigung dafür, dass das Evangelium von Jesus Christus wirklich für alle gilt. Sie reden in Zungen und loben Gott. Aber nicht alle sind begeistert. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus aus Joppe gekommen sind, die sind geradewegs entsetzt. Sie sind entsetzt und empört, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wird. Wie reagiert Petrus auf die Verwunderung seiner judenchristlichen Begleiter? Er stellt fest, dass niemand denen, die den Heiligen Geist empfangen haben, die Taufe verweigern kann. Weil Gott so eindeutig gehandelt hat, können Menschen nichts mehr dagegen tun, auch wenn es ihrem religiösen Empfinden widersprechen mag. Und deshalb befiehlt Petrus seine Zuhörer dort in Caesarea im Namen Jesu Christi zu taufen. Er befiehlt, sie zu taufen. Petrus tauft also nicht selbst, aber er gibt den Befehl dazu. Wem gibt er den Befehl? Es steht zwar nicht da, aber es kann sich nur um seine judenchristlichen Begleiter aus Joppe handeln. Das, finde ich, ist mal eine sehr konsequente Reaktion. Diejenigen, die entsetzt sind, dass auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen haben, diese Leute sollen sie eigenhändig taufen. Damit, auch mit dieser schönen moralischen Note am Ende, könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein. Die Geschichte hat aber noch ein Nachspiel. Die anderen Apostel und die Brüder, die in Judäa waren, die hören davon, was in Caesarea geschehen ist. Sie hören davon, dass auch die Heiden das Wort Gottes angenommen haben. Sie hören davon und bemerken, registrieren, dass es zu einer entscheidenden Weichenstellung in der Geschichte der jungen Christenheit gekommen ist. Als Petrus von seiner Rundreise wieder nach Jerusalem zurückkehrt, kommt es zu einer Auseinandersetzung. Zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und den Judenchristen Judäas. Die Judenchristen protestieren nicht offen gegen die Heidentaufe. Sie schieben, taktisch geschickt, einen anderen Angriffspunkt vor. Sie werfen Petrus vor, dass er zu unbeschnittenen Männern gegangen ist und mit ihnen gegessen hat. Beides war, wie gesagt, für fromme Juden undenkbar und für Judenchristen natürlich auch. Daraufhin erzählt Petrus ihnen der Reihe nach, was passiert ist. Entscheidend ist dabei, der Heilige Geist fiel auf sie ebenso wie am Anfang auf uns. Der Anfang, bei dem der Heilige Geist auf die Apostel und alle, die mit ihnen versammelt waren, fiel, dieser Anfang war die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. In Caesarea ist genau das Gleiche passiert. Das, was in Caesarea passiert ist, war quasi so etwas wie ein zweites Pfingsten. Ein Pfingsten der Heiden. Petrus schließt seinen Bericht damit, dass er seine Kritiker daran Anteil nehmen lässt, welche Gedanken ihm bei diesem Pfingsten der Heiden in Erinnerung gekommen sind. Petrus sagt, da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Worte, die Jesus ihnen kurz vor seiner Himmelfahrt mit auf den Weg gegeben hat. Und für Petrus folgt daraus, er sagt, Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Hätte er den Heiden die Taufe verweigert, er hätte Gott gehindert. Hätte er das versucht, es wäre ein Akt eigenmächtiger Selbstbehauptung gegen Gott gewesen. Anschließend präsentiert er den Kritikern seine Schlussfolgerung aus dem Geschehenen. Weil Gott den Heiden die gleiche Gabe gegeben hat, hatte er nicht das Recht, Gott zu wehren. Wo Gott selbst so eindeutig gehandelt hat, dürfen menschliche Bedenken, so klug und fromm sie auch scheinen mögen, gar keine Rolle mehr spielen. Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen: So hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Sie sagen nichts mehr dagegen, ihnen bleibt nur noch übrig, Gott zu loben. Ihn dafür zu loben, dass er allen Menschen die Tür zum Leben geöffnet hat. Liebe Gemeinde, die Provokation, die damals darin lag, dass der Jude Jesus von Nazareth plötzlich auch der Christus der Heiden sein soll, diese Provokation können wir heute kaum noch nachvollziehen. Heute ist für einige Christen eher das Gegenteil eine Provokation, dass der Christus der Heiden, also unser Christus, der Jude Jesus von Nazareth war. Glücklicherweise ist das eine Minderheit. Aber es gibt einen modernen Trend zu Grenzen. Nicht nur in der Politik, sondern auch in den Religionen. Rückbesinnung auf das eigene und Abgrenzung von den anderen. Für diesen Trend gibt es sicher Gründe und auf jeden Fall auch eine Menge schlechter Gründe. Wenn wir Pfingsten feiern, und das haben wir ja am letzten Wochenende getan, dann tun wir das immer gegen diesen Trend und gegen die Gründe, die zu diesem Trend geführt haben. Pfingsten feiern ist das Beste, was wir gegen diesen Trend zu mehr Grenzen tun können. Allerdings nur, wenn wir Pfingsten in der rechten Weise feiern. Und was ist die rechte Weise, Pfingsten zu feiern? Pfingsten feiern, das kann man nur, indem man sich der Pfingstbewegung anschließt. Indem man sich dem, was Gott durch seinen Heiligen Geist über alle Grenzen hinaus bewegt hat und bewegt, dass man sich dem nicht in den Weg stellt, sondern sich von ihm richtiggehend mitreißen lässt. Dem Petrus hat Gott ketzerische Traumbilder geschenkt, um Petrus mal auf ganz neue Gedanken zu bringen. Und er hat ihn miterleben lassen, dass Gottes Geist auf Menschen gefallen ist, die er bis dahin nicht zum Kreis der Empfangsberechtigten gezählt hat. Wir dürfen gespannt sein, wie Gott unsere engen Grenzen in Weite wandeln wird. Wir werden Gott gleich im Lied darum bitten. Mal sehen, wie Gott dieses Gebet erhören wird. Dass er das tut, damit dürfen wir rechnen. Gott ist kein Nationalgott und auch kein Gott, der einer bestimmten Religion oder Kirche gehört. Gott hat diese Welt erschaffen. In seinem Sohn Jesus Christus ist er in diese Welt gekommen und hat die Sünde und das Leid der Welt auf sich genommen. Und dieser Jesus Christus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Gott hat seinen Geist ausgegossen über alles Fleisch, über alle Menschen. Die Gemeinde Jesu Christi besteht aus allen, die durch den Heiligen Geist an ihn glauben. Grenzen zwischen Christen sind daher ein Widerspruch in sich. Ein Christ kann sich nicht von anderen Christen abgrenzen. Christlicher Glaube ist ökumenisch. Das Wort Ökumene ist ein uraltes Wort. Es kommt aus dem Griechischen und bedeutet Erdkreis bzw. die bewohnte Erde. Wenn Christen von Ökumene sprechen, dann geht es nicht gleich um irgendwelche Projekte und Initiativen, die man unterschiedlich bewerten mag. Es geht darum, dass alle Christen auf der ganzen Welt durch Christus zusammengehören. Das gilt auch für die Christen, die sich in einer bestimmten Kirche oder Konfession zusammengeführt haben. Das gilt auch für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Um es einmal so zu formulieren, es gibt keinen rumänischen Adventismus, es gibt keinen koreanischen Adventismus, es gibt keinen russischen Adventismus, keinen ghanaischen Adventismus, keinen norddeutschen Adventismus, keinen süddeutschen Adventismus, keinen württembergischen Adventismus, keinen Frankfurter Adventismus. Es gibt ihn vielleicht schon, aber eigentlich kann es ihn nicht geben. Es gibt überhaupt keinen Adventismus, das weiß sogar mein Computer. Immer wenn ich das Wort Adventismus eingebe, zeigt er mir das rot mit Fehler an. Es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus. Es gibt nur einen Geist, den Heiligen Geist, der uns stets zu Christus weist. Wenn wir in diesem Sinne Pfingsten feiern und pfingstlich leben, dann ist das heute im Jahr 2017 auch ein Zeichen für unsere Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist so viel von Grenzen und Zäunen die Rede. Einige sind sichtbar, andere sind unsichtbar, eigentlich sind alle problematisch. Die Kirche Jesu Christi war schon immer eine Gegengesellschaft und sie ist es auch heute. Wir haben nicht immer die gleichen Antworten, aber die gleichen Fragen. Wir haben nicht immer gleiche Wege, aber das gleiche Ziel. Wir haben nicht immer die gleiche Frömmigkeit, aber den gleichen Herrn. Wir sind nicht alle gleich, aber alle eins. In Jesus Christus, unserem Herrn, und im Heiligen Geist. Amen. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist. Immer wieder erfahren wir, wie schwierig es ist, Unterschiede auszuhalten. In uns selbst kommen versteckte Vorurteile gegenüber Menschen anderer kultureller Herkunft, anderer Überzeugungen und mit anderen Lebensentwürfen zum Vorschein. Dann wird es eng in uns. Aber wir brauchen ein Herz mit weitem Horizont. Wir bitten dich, schenke uns anstelle eines verengten Blickwinkels einen neuen Geist der Toleranz und den Geist der Wertschätzung und der Offenheit für alle, die anders sind und für das, was wir von ihnen an Bereicherung lernen können. Lass uns inmitten unserer Unterschiedlichkeit und über sie hinaus die Einheit entdecken, die wir in dir haben, der du unser aller Schöpfer bist, der du für die Sünden der ganzen Welt gestorben bist, der du wirkst, wo du willst und dabei alle Grenzen überschreitest. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.